So, ich zeige euch erst einmal ein paar Bilder. Thema aus Lukas 6, 36, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. In der Vorbereitung gingen mir ein paar Dinge durch den Kopf. Manche von euch wissen ja, bevor ich hierher kam, war ich 7 Jahre Missionsleiter bei Licht im Osten und war oft in der Ukraine, in Russland. Die ganzen Städte, die wir jetzt im Fernsehen sehen, kennen wir von Saporischschja über die Krim und Kiew sowieso. Und in Kiew habe ich dieses Bild gemacht. Da ist oberhalb der Stadt so eine Militärausstellung aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind 2 Panzer und wenn ihr genau hinschaut, dann sind die verbunden. Ein Friedenssymbol. Ich glaube, ein T-62, T-72, das sind 2 russische Panzer, ist egal. Die sind verbunden. Und in diesen Tagen, wo der Ukraine-Krieg läuft, musste ich an dieses Bild denken. Ein Wunsch, ein Traum für Menschen, die im Krieg leben. Und die Ukraine, die wir ja nun recht gut kennen, wir hatten dort unsere größte Niederlassung in Kiew, ist noch unbeschädigt, Gott sei Dank. Die Ukraine hat ja sehr viel Leid hinter sich. Ja, viele, viele Gegenden in der früheren Sowjetunion, aber die Ukraine besonders. Ich erinnere nur an, dass das Denkmal hier Holodomor in den 30er Jahren, als der Diktator Stalin die Bauern verstaatlichten wollte, in Kolchosen gesteckt hat und die natürlich nicht wollten, dann mussten sie jedes Korngetreide abgeben. Und es sind Millionen von Bauern verhungert in der Ukraine. Mitten in Kiew steht dieses Denkmal an diese schreckliche Zeit. Oder Babin Yar, als die Nazis dort herrschten, hat man an einem Tag alle 41.000 Juden der Stadt zum Bahnhof bestellt. Mit der Drohung der Todesstrafe, wer nicht kommt, wird erschossen. Und vom Bahnhof wurden sie nach Babin Yar, das ist oberhalb der Stadt bei dem Fernsehturm heute, in ein Tal geschafft und 41.000 Juden erschossen. Und dann hat man sie dort verscharrt. Dann hat man 400 russische Kriegsgefangene genommen, die mussten sie dann verbrennen. Also ich will die Geschichte nicht ganz ausführlich erzählen. Leid ohne Ende. Und Rachegedanken ohne Ende. Und ich gebe schon jetzt ein bisschen das Thema an. Böses mit Bösem vergelten. Das ist unsere Welt. Lassen Sie mich so klein da hinten, ich lese hier lieber. Das ist unsere übliche Rachereaktion. Ich habe die Powerpoint eigentlich so aufgebaut, dass es zeilenweise sich aufbaut. Tut das hier nicht? Ja, dann dürft ihr also immer nur das lesen, das ist schon die ganze Seite. Ja, das ist ein bisschen anspruchsvoll für euch. Ihr habt doch eine neue Kanzel hier, die Kommandobrücke raus. Schön. Ja, das ist das übliche Aktion-Reaktionsschema. Ja, ich erinnere an die Zerstörung der Kertschbrücke. Als Antwort haben die Russen ja dann die Raketenangriffe gestartet. Und wir sind nicht anders. Ich sehe das also in meinem Umfeld auch. Das kennt ihr alle, private Konflikte. Ich habe so ein paar Beispiele hier aufgeführt. Ja, wir antworten negativ. Da beleidigt uns jemand oder bei uns auf den Dörfern. Der grüßt mich nicht, sagte mir einer. Da grüße ich den auch nicht. Das heißt, merken wir, was wir tun? Wir beantworten Negatives mit Negativen. Er spricht nicht mehr mit mir. Spreche ich auch nicht mehr mit ihm. Das Negatives mit Negativen beantworten wir. Ich habe es manchmal erlebt, was ihr da lest, das sind meine Stichworte hier, in Gemeindekonflikten. Ganz am Anfang in meiner ersten Gemeinde hatte ich eine ältere Frau, die war mit irgendeiner Entscheidung der Gemeindeleitung nicht einverstanden. Und dann kam sie nicht zum Gottesdienst, Gottesdienststreik. Nach dem Motto, mal sehen, wann sie es merken. Ich bin nicht einverstanden, also verweigere ich mich der Gemeinschaft. Negatives mit Negativem beantwortet. Das ist unsere Welt. Überall. Und das macht auch vor der Gemeinde nicht Halt. Trotz dieser schönen Worte von Jesus. Ich finde dieses, Dieses Spielchen, was wir alle kennen, ist im Grunde unterstes Kindergartenniveau. Das kennen wir doch von Kindern und Enkeln. Der hat mir mein Förmchen geklaut, ja? Und wir beantworten Negatives mit Negativem. Denken wir zurück in euer Leben. Das machen wir alle so. Sind wir alle nicht gefeit davor. Das ist das Spiel unserer Welt. Und eigentlich sollten wir Christen so ein Antiprogramm sein. So eine Alternativgesellschaft, wenn ich Jesus richtig verstehe. Und wir machen dasselbe Spielchen wieder. Wir brauchen nur manche christlichen Blätter zu lesen. Manche habe ich inzwischen auch abbestellt. Genau dieses Spielchen, Negatives mit Negativem zu beantworten. Wie du mir, so ich dir. Und Jesus sagt, seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie Gott mir, so ich dir. Martin hat eben das berühmte Gleichnis vom Schalksknecht gelesen. Du hast allerdings den Anfang und das Ende nicht gelesen. Du schmunzelst, ja. Davor gibt es eine ganz berühmte Frage von Petrus. Petrus fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht 7-mal? Das war so ein bisschen eine heiß diskutierte Frage unter den Rabbinern. Und man hatte sich damals so eingeschossen unter den Rabbinern. Also wenn mir einer blöd kommt, 7-mal vergeben, aber dann bitte ist Sense, dann nicht mehr. 7-mal reicht. Und jetzt fragt Petrus, Jesus, meinst du es auch so wie die anderen Rabbiner, 7-mal? Und Jesus sagt, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal, also nicht 490-mal, sondern das heißt so viel wie immer. Und dann erzählt er das Gleichnis. Und wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann, wir haben uns das daran gewöhnt, dann merken wir, dass wir in eine andere Denkwelt einsteigen. Das ist mir erst die letzten Jahre so bewusst geworden. Wir sind in unserem gesamten Denken im Abendland geprägt von dem griechischen Denken, der griechischen Philosophie. Wenn bei uns jemand etwas klar machen will, der sagt erstens, zweitens, drittens, macht ein Paper und so weiter. Wenn ein Orientale etwas klar machen will, erzählt er eine Geschichte. Ein Gleichnis bei Jesus. Eine Geschichte ist behaltbar. Unser Schwiegersohn ist Afrikaner, der sagt, das ist bei uns ganz genauso in Afrika. Da erzählt in unserer Mythologie die weise Schildkröte den Kindern alle Lebensweisheiten. Er erzählt Geschichten. Wunderbar. Das heißt, die Wahrheit einer Geschichte ist dann die Sinnwahrheit hinter der Geschichte. Und so auch bei diesem Schalksknecht. Wir kennen das Gleichnis, wir haben es eben gehört. Und am Ende sagt Jesus, so wird mein himmlischer Vater auch jedem von euch tun, wenn ihr nicht einander von Herzen vergebt. Da haben wir eine Verstärkung von unserem Satz. Aber wir gehen mal in die Hintergründe und Zusammenhänge. Das wisst ihr ja bei mir. Ich platze nicht so ganz brutal da rein. Wir haben hier die Bergpredigt in der Matthäusevangelium. Hier haben wir über Lukas die Feldrede. Im Altertum galt dieses Recht des Ausgleichs, das ich eben schon mal einleitend beschrieben habe. Wie du mir, so ich dir. Und dann wird ja dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn oft in unserer Gesellschaft als furchtbar grausam empfunden. War es damals nicht, war Begrenzung von Rache. Rache durfte nicht uferlos sein. Das heißt, der Sinn von Auge um Auge, Zahn um Zahn, die Bibelstelle habe ich ja auch vorne an der Leinwand, die bedeutete ja, bitteschön, die Strafe darf nicht schlimmer sein als die Tat, die dazu geführt hat. Denn vorher galt dieser Angeberspruch von Lamech, ihr habt ihn an der Leinwand stehen, ja? Also, wer mir ans Zeug geht, der soll was erleben. Und dann war die Strafe immer drastisch schlimmer als die Tat, die zu diesem Konflikt geführt hat. Nein, Auge um Auge, Zahn um Zahn war im Alten Testament eine gnädige Begrenzung von Strafe. Was ist aber Strafe? Und ich habe hier ein bisschen was aufgeführt. Was ist Strafe eigentlich? Und das geht genau in unsere ganze Thematik rein. Für viele Menschen ist Strafe Rache. Der soll was erleben. Den lasse ich das aber spüren. Der hat mir das und das angetan. Das wird er nie vergessen, was ich ihm jetzt antue. Rache. Aber führt das weiter? Antwort, nein, natürlich nicht. Denkzettel. Ja gut, wenn ich falsch geparkt habe, kriege ich so einen Denkzettel an die Scheibe und dann Scheibenwischer geklemmt. Aber, liebe Leute, werde ich dann ein besserer Mensch? Und wofür wird das Geld eigentlich verwendet, was ich dann zahlen muss? Ich werde gleich noch was dazu sagen. Chance zur Resozialisierung. Mir ist etwas unvergesslich. Ich hatte in einer meiner Gemeinden einen Gefängnisdirektor einer großen Haftanstalt. Mein Kerkermeister, ja. Und ich habe den dann manchmal gefragt, kann ich mal mit dir ins Gefängnis gehen? Ich war schon mal im Gefängnis als Besucher, aber ich würde gerne unter deiner Leitung, ja, sagt er, selbstverständlich, komm mal dann und dann, wir haben einen Termin gemacht, in einer ganz großen hessischen Strafanstalt, Butzbach. Ja, und was ich nie vergesse, wir stehen vor einer offenen Zellentür. War gerade keiner drin. Meinetwegen 4 Meter lang, 2,50 Meter breit, kleines vergittertes Fenster, Waschbecken, Klo, Bett, Fernseher, Tisch, kleiner Kleiderschrank. Das war's. Und mein Freund war auch Mitglied unserer Gemeindeleitung dort, sagte Wolfgang, wenn ich hier jemanden 2 Jahre drin habe, nur in diesem Räumchen, ist er kaputt. Ich kann ihn nicht mehr resozialisieren. Und er war als Jurist und Gefängnisdirektor ein entschiedener Vertreter des offenen Vollzuges, gerade als Christ. Das funktionierte so, hat er mir dann erklärt, wir sind auch in das Haus vom offenen Vollzug dann gegangen, in Gießen damals. Das funktioniert so, wenn jemand sich gut fühlt, dann bekommt er ein Stundenkontingent, wo er raus darf. Muss aber zu einer bestimmten Zeit wieder im Gefängnis sein. Und wenn es gut läuft, wird dieses Stundenkontingent ausgeweitet, dass er seine Familie besuchen kann, dass er stundenweise an seinem alten Arbeitsplatz wieder sein kann. In weit über 90% der Fälle läuft das hervorragend. Und die Menschen, die eine Straftat begangen hatten, können dadurch sukzessive wieder in das öffentliche Leben gewöhnt werden. Es funktioniert. Aber wenn das in 2% der Fälle nicht funktioniert, dann steht das in den Boulevardzeitungen. Wie kann man bloß die Leute auf die Menschen loslassen wieder? Unmöglich, unverantwortlich. Dann schreien alle Rechten wieder. Keine Ahnung von der Sache. Na, ich habe keine Ahnung, aber ich bin dagegen. Das ist im Moment modern. Ja? Also, er sagt, gerade als Christ habe ich eine Verantwortung auch den Straftätern gegenüber, dass sie wieder normale Mitglieder der Gesellschaft werden. Und er sagt mir auch, das Strafrecht ist sowieso voller Willkür. Das wisst ihr alle, wenn ihr ins Ausland fahrt. Wenn ich hier falsch parke, zahle ich 20 Euro. In Italien kann ich vielleicht 120 bezahlen. Warum? Wo ist der Unterschied? Willkür. Strafrecht ist voller Willkür. Hat mir neulich ein Jurist nochmal bestätigt. Das Strafrecht ist voller Willkür. Ein Finanzbeamter sagte mir das Finanzrecht auch. Aber ja. Die Frage ist, was ist angemessen? Kann man überhaupt eine Tat mit Geld aufwiegen? Und wer kriegt das Geld eigentlich, wenn ich eine Einfahrt zuparke und kriege einen Strafzettel? Dann müsste doch eigentlich das Geld der Mensch kriegen, dem ich die Einfahrt zugeparkt habe. Nein, der Staat kassiert das. Was macht er eigentlich damit? Voller Willkür. Wir denken, aber was ist Strafe? Kann man Allgemeinheit schützen? Es hat in noch keinem System und keinem Staat funktioniert, wenn man die Todesstrafe wieder einführte. Viele schreien dann nach der Todesstrafe. Die Kriminalitätsrate ist nie zurückgegangen, wo die Todesstrafe eingeführt ist. Unsinn. Das aber wichtig, weshalb ich das alles aufführe, dieses Jus Talionis, wie das im Fachdeutsch heißt, dieses Ausgleichsrecht orientiert sich immer am Negativen, immer an der strafbaren Tat. Und beantwortet genau nach dem Schema unserer Welt Negatives mit Negativen. Jesus dreht den Spieß um. Und jetzt müssen wir überlegen, was das heißt. Und das mal durchdeklinieren. Seid barmherzig, wo euer Vater im Himmel barmherzig ist. Orientiert euch doch an Gott, wie er mit euch umgeht. Und eben nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Das wollte Jesus mit dem Schalksgleichnis deutlich machen. Ich fand im Internet so ein paar schöne Sätze. Erfolg oder Barmherzigkeit macht hochmütig. Leute, ich denke immer auch an unsere Kreise, an unsere ganz frommen Kreise. Auch an manche berühmten Verkündiger. Erfolg ohne Barmherzigkeit macht hochmütig. Glaube ohne Barmherzigkeit macht fanatisch. Nicht nur bei den amerikanischen Evangelikalen. Das gibt es in Deutschland auch. Fanatismus im Glauben. Und Macht ohne Barmherzigkeit macht grausam. Das sehen wir in jedem Krieg. Ganz besonders zur Zeit im Ukraine-Krieg. Und jetzt kommt für mich die ganz wichtige und entscheidende Frage. Prägt die Vergangenheit und unsere Erfahrung miteinander unser Handeln für die Zukunft? Ja? Oder können wir träumen von einer möglichen Zukunft des Miteinanders aus den Quellen der Barmherzigkeit? Von Jesus her. Ich werde das gleich entfalten. Ja? Und das Vorbild Gottes prägt uns das, was wir miteinander erfahren haben. Und wir haben ja alle in jeder Beziehung, ob das Gemeinde ist, ob das Ehe ist, ob das Freundschaft ist, in jeder Beziehung machen wir Erfahrungen miteinander und wir machen positive und negative Erfahrungen miteinander. Und die negativen wiegen schwerer, erkläre ich gleich noch. Es gibt ein Liedchen, wenn ihr euch dafür interessiert, ich habe es dabei auf einem Liedblatt. Als ich in Gummersbach in der Gemeinde war, hatten wir einen sehr begnadeten Musiker. Eigentlich war der Professor für technische Dinge an der Hochschule dort in Gummersbach. Aber der leitete unseren Chor, der war ein toller Mann. Der machte auch einmal im Jahr ein Lied zum Neujahr. Und dieses Lied ist mir hängen geblieben. Gott liebt mich und sieht mich vom Ziel her. Das ist das Schlüsselwort. Gott liebt mich und sieht mich vom Ziel her. Er ist geduldig und redet mit mir. Ich will mich freuen, auch wenn ich schwach bin. Ich darf beten und ausruhen in Gott. Manchmal habe ich schon Renate gebeten, das vorzusingen, lasse ich heute. Das ist eine ganz einfache Melodie. Ihr kriegt das Lied, was ihr Interesse habt. Ich kann nicht singen, aber dafür habe ich meine Frau. Das heißt, das ist ein Schlüssel für mich, deshalb das Schlüsselzeichen bei mir. Prägt die Vergangenheit und Erfahrung untereinander, unter Handeln, auch unter Christen, oder prägt uns die mögliche Zukunft und das Vorbild Gottes. Das heißt, was trauen wir Gott zu, auch im Miteinander? Auch denkt an die Ehekurse, die wir damals hier miteinander hatten. Trauen wir Gott noch zu, dass aus einer verfahrenen Ehe etwas Gutes werden kann? Oder rechnen wir immer nur die Vergangenheit hoch? Zukunft ist ja für uns immer nur nach vorne verlängerte Vergangenheit für uns Menschen. Wir wissen ja keine Sekunde der Zukunft. Wir wissen gar nicht, ob wir in einer Stunde alle noch leben. Wir rechnen immer die Vergangenheit nach vorne hoch und nennen das Zukunft. Ist eigentlich blöd. Geht ja eigentlich gar nicht. Ja? Trauen wir Gott noch etwas zu, dass er aus mir und aus dem anderen etwas Gutes machen kann? Oder machen wir das so wie alle Welt? Wir haben unsere Erfahrungen miteinander und wir reagieren entsprechend. Das ist die Frage. Und Jesus ist da sehr herausfordernd. Mit diesem kleinen Sätzchen, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich denke an ein Wort aus Exodus 33, wo Gott, Mose wollte Gott sehen und Gott sagt, nee, das geht nicht so gut, aber pass mal auf, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen, ich will ausrufen den Namen des Herrn vor dir, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, Punkt. Das heißt, mein Wort gilt. Und das glaubst du bitte jetzt endlich, Mose. Ja? Weil der wollte ja immer so diese Hilfen haben. Ach ja, ich möchte ihn doch mal richtig sehen und so. Ja? So ist Gott, sein Wort gilt. Und Jesus sagt, und bitteschön, wenn ihr meine Nachfolger seid, dann seid auch so untereinander. Und das nicht als Kannbestimmung, wenn ihr mal gut drauf seid, dann könnt ihr das so machen, sondern das kennzeichnet meine Nachfolger. Wir rechnen Vergangenheit nicht an und wagen es immer wieder neu anzufangen. Davon leben wir. Das macht Gott mit uns doch genauso. Aber wir schaffen das untereinander so schlecht. Ein paar Beispiele. Nee, noch nicht. Wer macht den Anfang? Du selbst. Doch, hier sind die Beispiele. Stehst du dicht vor der Folie? Ich habe nicht alles gesehen. Ich dachte, ich hatte einen übersprungen. Nein. In der Ehe. Wer im Ehekurs damals bei war, der hat ja wahrscheinlich noch in der Erinnerung 5:1. Das ist kein Fußballergebnis für die Männer, sondern 5:1 ist die Gottman-Konstante. Jean Mordechai Gottman, ein paar Jahre älter als ich, ist ein amerikanischer Eheberater und Psychologe. Und der hat tausende von Paaren analysiert in ihren Verhältnissen und so und hat eine Konstante herausgefunden. Ich meine, er selbst hat auch Erfahrung erlebt in dritter Ehe. Also er hat schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Er weiß auch, wovon er redet. Und er hat eine Konstante herausgefunden, 5:1. Das bedeutet, ich brauche 5-mal so viel positive Impulse, um einen negativen aufzuwerten. Wir denken immer, es wäre ausgeglichen, wenn eine positive Erfahrung, eine negative sich ausgleichen. Gibt's nicht, tut's nicht. 5:1 hat Gottman rausgefunden. Das heißt, andersrum gesagt, eine Beleidigung, eine Verletzung wiegt 5-mal so schwer, wie gelobt zu werden oder etwas Positives. So sind wir Menschen gepolt. Und das rechnet mal runter auf Ehe, auf Verhältnisse, auf Nachbarschaft und diese Dinge. 5:1. Wir haben den Ehepaaren da manchmal geraten, so machen wir das ja auch. Schafft euch gemeinsame Erlebnisse. Fahrt mal ein Wochenende weg, wenn es geht. Und ihr könnt nach 2 Jahren sagen, weißt du doch, wie schön das war? So was braucht man als Ehepaar. 5:1. Oder BU, biblischer Unterricht. Ich denke sehr lebendig noch an einen Jungen. Blitzgescheit, hochintelligent. Aber der Schrecken aller derer, die biblischen Unterricht dort machten, der hat den Unterrichtsentwurf sofort geblickt, der hat den konterkariert, der ging über Tisch und Bänke, wenn es darauf ankam, der war voller Energie, der Junge, der Schrecken aller, die Unterricht machten. Ich habe mir das 2-3 Mal angeguckt und ich wurde gewarnt damals in der Gemeinde, war nicht hier, also war woanders. Ich wurde gewarnt, pass auf, den musst du immer klein halten, der spielt sonst mit dir nur rum, der führt dich vor als Lehrer. Ich habe mir das 2-3 Mal angeguckt und denke, schade, was könnte Gott aus dem Kerl machen? Dann habe ich mir nach einer BU-Stunde geholt und habe gesagt, hör mal, du bist ein ganz toller Kerl. Du bist blitzgescheit. Ich finde das super. Aber du hast es doch gar nicht nötig, dich so zu benehmen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich mache dich zu meinem Assistenten. Du hilfst mir beim Unterricht. Der ist darauf eingegangen. Das wurde richtig gut. Der hatte eine Aufgabe. 25 Jahre später traf ich ihn wieder. Bei einer Beerdigung. Er sah mich, war mit seiner Frau da. Wir hatten uns aus den Augen verloren. Er kam zu mir, hatte Tränen in den Augen, sagte Wolfgang, in meiner ganz wilden Zeit warst du der Einzige, der noch an mich geglaubt hat. Ich danke dir. Das geht einem unheimlich nahe. Aber es war für mich eine ganz große Bestärkung. Versuchen wir doch, den anderen unter dem Aspekt zu sehen, was kann Gott aus ihm machen? Und nicht, wie sind unsere Erfahrungen und ja, müssen wir darauf reagieren. Und du hast es selbst in der Hand. Und mit diesem Impuls möchte ich euch heute einfach entlassen. Das ist keine glatte Antwort. Und ich weiß, das ist schwere Arbeit. Aber wenn wir uns Christen nennen und Gemeinde nennen, dann muss das Thema im Mittelpunkt sein. Da muss das gelten. Wenigstens als Versuch. Und im Hinterkopf. Was hat Jesus gesagt? Ein Antiprogramm zu dem, wie wir sonst in der Welt umgehen. Und mir wird das in letzter Zeit immer wichtiger. Das Stichwort Barmherzigkeit. Wir sind so schnell dabei, Leute zu verurteilen. Und manchmal haben wir irgendwelche Kriterien und sagen, ja, der taugt nichts oder in der Theologie oder das ist ihre Lehre. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Vertreter einer sehr engen Gemeinderichtung diskutiert und der hat mir natürlich nach 3 Minuten gesagt, du bist ein Irrlehrer der Christenheit, ja, weil ich nicht seine Meinung hatte. Also so Leute, die sofort Ketzerhüte verteilen, sofort sagen, du, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Nein. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott zu erfahren. Jetzt auf der Tagung, wo wir waren, von Alpha, ja, da waren wir alle, von katholischen Christen bis zu Charismatikern. Die einen haben beim Singen ihre Hände gehoben, die anderen haben sich niedergekniet, die anderen haben nur gestanden, die anderen haben gesessen und wir waren alle eins miteinander. Lass doch jeden das, was er tut. Und ich kann doch nicht hingehen und sagen, das ist irre, das ist irre und mit dir will ich nichts zu tun haben. Käse. Da verleugnen wir Jesus. Aber dieses Umfeld, das lese ich euch einfach mal vor. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gerütteltes, gedrücktes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun. Und betet für alle, die euch beleidigen. Wer betet für Putin? Ja, dann machen wir es doch konkret. Ja? Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte auch die andere Wange hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun auch selbst Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Luther übersetzt, das können auch die Heiden. Dafür muss man nicht Christ sein. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Und dann kommt dieser Satz, seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das soll uns kennzeichnen. Wir haben oft andere Kriterien. Wir leben nach dieser Welt. Aber das hat Jesus gesagt. In unserem Bundfreie Evangelische Gemeinde hat es im letzten Jahr einen Text gegeben, wie wir eigentlich auch im Bund miteinander nach diesen Worten umgehen sollten. Und den werfe ich euch jetzt auch noch mal kurz an die Wand zum Schluss. Werteorientierte Haltungen für das Miteinander im Bundfreie Evangelische Gemeinde. Wir bemühen uns, das Beste voneinander zu glauben und wissen uns dem einen Herrn verpflichtet. Wie schnell gibt es auch in Gemeinden Verdächtigungen? Ja, das machen die doch nur, weil und so weiter. Wir sehen Meinungsunterschiede, Konflikte und Auswertungsgespräche als natürlich an und stellen uns ihnen konstruktiv. Also der ehrliche Umgang miteinander. Wir versuchen, die Argumente des anderen zu verstehen, hören und orientieren uns in der Diskussion an den besten Argumenten zur Sache und sind bereit, unsere eigene Meinung zu hinterfragen. Es gibt in vielen Gemeinden, ich habe das noch miterlebt, so Parteiungen dann, ja, und wo man gegeneinander arbeitet. Und auch in der Gemeinde, in der ich bin, hat es solche Dinge in der früheren Zeit gegeben. Und deshalb wollte ich gar nicht dort Pastor sein, weil ich wusste, wie belastet die Verhältnisse der Christen untereinander sind. Das ganze Dorf hat das mitgekriegt. Und Gott hat mich trotzdem dorthin geschickt. Und wir arbeiten dran. Und es geht aufwärts. Ganz viele junge Leute. Ganz viel im Teamkreis, in der Jugend. Und wir arbeiten an dieser Versöhnung. Und es tut gut. Wir bemühen uns, viertens, zu entdecken, was das Beste für unsere Gemeinde ist. Nicht für uns und unsere Interessengruppen. Das alte Problem in alten Gemeinden. Wir respektieren vorhandene Strukturen und Leitungen. Das also nicht, die können doch beschließen, oh, was wir wollen, wir machen, was wir wollen. Ja? Nein, wir respektieren das. Wir investieren uns konstruktiv in die Gemeinde und wahren das Miteinander. Und zu gemeinsamen Beschlüssen, auch zu mehrheitlichen Entscheidungen in Gremien, verhalten wir uns loyal. Wir beten füreinander. Ich empfinde das als eine ganz starke Umsetzung dessen, was ich versucht habe, in der Predigt zu entfalten. Amen.